Ja, nochmal schön, dass ihr alle da seid heute Abend. Aufbruch. Ich habe gedacht, vielleicht am Anfang, bevor wir etwas tiefer gehen in die Materie, wollte ich euch kurz erzählen, wie ich überhaupt auf die Idee kam, jetzt über diese Predigtserie etwas zu machen oder mit diesem Titel. Und ich saß halt vor ungefähr, weiß nicht mehr genau, ob das jetzt vor 2 Wochen war oder 3 Wochen, in Augsburg auf der Rückreise aus der Schweiz über München und Salzburg im Gebetshaus. Zufällig an einem Donnerstagabend im Gebetshaus in Augsburg, wo immer der Gebetsabend halt ist. Und ich hatte ein bisschen Zeit, weil mein Termin in der Schweiz war ein bisschen früher aus. Und da habe ich gedacht, gut, ich nutze die Gelegenheit, um die nächste Predigtserie ein bisschen vorzubereiten. Und ich saß halt da und war einfach auch beeindruckt, nicht wie jeder, der das Gebetshaus kennt, vielleicht auch beeindruckt ist, einfach von was da geschehen ist in den letzten Jahren, wie das gewachsen ist, jetzt mit 30 Angestellten und weiß nicht, 100 Freiwillige, die da helfen und 10.000 Leute, die zur Mehrkonferenz kommen und so. Und ich habe gedacht, boah, hier ist ja etwas ordentlich aufgebrochen, oder? Also irgendwie beeindruckend, nicht wie das geschieht. Und auch wenn du vielleicht nicht genau die Spiritualität von Johannes Hartl und so weiter irgendwie teils, aber irgendwie ist doch ein Zeichen des Geistes, dass da irgendwas passiert. Also und das mittlerweile auch von der Kirche anerkannt wird, also ziemlich wind. Jedenfalls, ich saß halt da und habe überlegt, Aufbruch. Wie geht denn eigentlich Aufbruch? Und dann habe ich gedacht, nein, ich möchte jetzt meine Predigt selber vorbereiten und dann beginne halt einfach die ganzen Sonntage durchzulesen von der ganzen Fastenzeit, was uns die Kirche vorschlägt für die Lesungen. Und immer mehr bin ich drauf gekommen, eigentlich, es geht doch. Also das Thema ist Aufbruch, eigentlich. Nicht? Das Thema ist genau das. Und dann kamen mir halt so ein paar Gedanken im Hinterkopf, nicht jemand anders, den einige, sicherlich viele von euch auch kennen, den Georg Mayr-Mellenhof. Als ich nach Österreich kam, das erste Mal, und ich war öfters in Salzburg und durfte auch öfters bei ihm mal übernachten, als ich keinen Ort hatte zu übernachten. Und dann, die hat mal oben im Keller, oder nicht oben im Keller, im Dachboden ihrer ein bisschen kleine Hauskapelle. Und dort ist ein Bild von Johannes Paul II. Mit einem Zitat auf Französisch von einer Reise von ihm in Gabon, wo er sagt, Gabon, steh auf und geh. Und dann musste ich an dieses Buch mich erinnern. Auf, lasst uns gehen. Das ist ein Zitat von Jesus in dem Abendmahlsaal, kurz bevor er zu seiner Passion hingeht. Das ist, vielleicht kennen die einen oder anderen, es gibt 2 Autobiografien von Papst Johannes Paul II. Das erste ist bekannte Erinnerung oder Identität und wo er halt auch spricht über seine die ersten Jahre, bis er Papst geworden ist oder bis er Bischof geworden ist, und das ist halt danach, nicht? Und er tut es unter diesen Titel setzen, stellen seine ganze Zeit als Bischof und dann später als Papst auf, lass uns gehen. Und weiß nicht, ich wurde halt immer inspirierter über diese Gedanke, weil ich fand eigentlich, es stimmt doch nicht so oft. Jetzt nicht nur dieses große Bild der Kirche oder unsere Welt, sondern auch in meinem eigenen Leben, nicht? Es ist so viel eingefroren irgendwie. So viel, das irgendwie eingefahren ist, da bewegt sich wenig oder nichts mehr. Oder man hat irgendwie den Eindruck, das wird sich sowieso nicht ändern. Nicht wie jemand mir mal geschrieben hat, nachdem etwas nicht so ganz funktioniert hat, heute habe ich wieder mal ein paar Ideale begraben. Ich sage, schade, oder? Schade. Und daher gebe ich das, vielleicht sollten wir dieses Thema ein bisschen einfach Zeit widmen. Wie geht Aufbruch, was passiert da? Und das Schöne ist halt, gerade mit diesen Lesungen, die uns vorgestellt werden, ist das, finde ich, dass ich mir jetzt nichts groß was erfinden muss, sondern ich glaube, die Fastenzeit gibt uns 5 Aspekte, jetzt diese 5 Sonntage, die wir haben, lassen wir mal den Palmsonntag draußen, aber die anderen 5 Sonntage, eine Perspektive. Es gibt 5 Bilder, das uns die Lesungen vorgeben. Heute ist die Wüste, nächste Woche ist der Berg, die Woche drauf ist die Quelle. Dann kommt ein Blinder und dann ein Toter. Also 3 Dinge und 2 Personen. Und heute eben ist halt, wäre das erste Thema, die Wüste und der Geist. Es gibt auch in den ersten drei Lesungen irgendwie interessant, diese Woche wird sehr betont die Rolle, also für uns Christen, wir glauben an einen Gott, der dreifaltig ist, also es gibt einen Vater und einen Sohn und einen Heiligen Geist. Nicht wie ein Kind mir in der Schule gesagt hat, ein Vater, Sohn und Engel. Nein, Engel ist nicht dabei, ist auch interessant, aber eigentlich gibt es einen Vater, Sohn und Heiligen Geist. Also das sind die drei Personen der Dreifaltigkeit. Und wo für uns Christen der Geist nichts anderes ist als die Liebesbeziehung zwischen dem Vater und dem Sohn. Er ist die Liebe in Person. Er ist die gegenseitige Hingabe von Vater und Sohn. Und er wird sehr betont heute in der Lesung. Nächste Woche wird der Vater sehr betont. Und die Woche drauf der Sohn. Gut. Also vielleicht auch nochmal zum Kontext der Fastenzeit. Warum 40 Tage? Wegen den 40 Jahren der Israeliten, nicht die durch, also aus der Sklaverei aus Ägypten aufgebrochen sind. Nicht? Sie hatten ihren Aufbruch. Sie gehen Richtung gelobtes Land, was für uns eigentlich ein Bild ist für unser ganzes Leben. Nicht, wir wollen aus der Sklaverei heraus, wir wollen aus alles, was uns irgendwie versklavt, was uns unfrei macht, wozu wir Christen auch gerade die Sünde nennen, nicht das, was uns wahnsinnig unfrei macht letztendlich. Und wir wollen in diese Freiheit des gelobten Landes hineinziehen. Und interessanterweise aber müssen wir durch die Wüste. Und es gibt auch irgendwie keinen Ostersonntag ohne den Karfreitag. Und das ist irgendwie ein großes Geheimnis. Und ich denke gerade aber auch heute, dass die Lesung etwas ganz Wichtiges da über, also zu uns sagen wollen vielleicht. Wenn wir über Aufbruch sprechen, der nicht einfach nur oberflächlich sein soll, sondern der eine gewisse Tiefe hat und der wirklich auch bleiben soll, nicht? Und der uns auf den Weg bringt. Ich habe auch ein bisschen über das Wort nachgedacht, vielleicht ist jetzt mein kanadischer Versuch, deutsche Wörter zu verstehen, nicht ganz so 100%. Aber ich habe reflektiert über diesen Unterschied zwischen Ausbruch und Aufbruch, nicht? Weil Ausbruch für mich hat ein bisschen diese Idee von, okay, ich breche jetzt aus dem Gefängnis und es bezieht sich besonders auf den Moment, wo ich durch diese Mauer durchgehe. Nicht? Jetzt bin ich auf der anderen Seite geschafft. Aber Aufbruch ist eigentlich der Anfang von einem Weg. Nicht? Das ist nicht zu Ende mit jetzt bin ich raus aus Ägypten, sondern jetzt fängt eigentlich die Reise wirklich an. Aber es ist etwas total Positives, nicht? Weil jetzt ist es nicht einfach, okay, jetzt Gott, was lasse ich da alles zurück und im Gefängnis wenigstens hatte ich noch was zu essen und die Juden, die dann klagen über die Fleischtöpfe von Ägypten und die guten Zwiebeln, die es in Ägypten gab und hier in der Wüste gibt es gar nichts und so, sondern es ist nicht voll nach vorne ausgerichtet, nicht? Was für uns Christen auch immer so wichtig ist, es gibt für uns Christen, sagen wir, keine hoffnungslose Situation. Es gibt immer eine Zukunft. Es gibt immer eine Zukunft für uns. Gut, jetzt haben wir so ein bisschen so drei Dinge, die passieren heute in den Lesungen oder auch wieder eigentlich drei Bilder. Es gibt, also Hauptbild ist die Wüste, aber erst kommt halt der Geist vor. Nicht? Und in allen Lesungen, interessanterweise, in der ersten Lesung, die Geschichte von Genesis, Adam und Eva, wird es euch erinnern, die Silvia hat es vorgelesen. Und ganz am Anfang heißt es aber, Gott, der Herr, formte den Menschen aus Erde vom Ackerboden und blies in seine Nase den Lebensatem. Der Heilige Geist ist immer sehr versteckt, ein bisschen in der Alten Testament, weil die Offenbarung nicht ganz voll war. Aber ganz am Anfang, allererste Vers von der Bibel heißt es, der Geist schwebte über die Wasser. Der Geist schwebte über die Wasser, nicht die Wasser, die Toha und Wahoba waren auf Hebräisch, nicht? Die einfach wüst und wirr war. Und der Geist bringt da Ordnung hinein in diesen Toha und Wahoba-Ding. Und jetzt kommt nicht der Geist Gottes, das hat, also ich finde dieses, warum sage ich das jetzt, betone ich das so stark, weil eigentlich hören wir in der ersten Lesung diese ganze Geschichte von einem Sündenfall. Nicht? Adam und Eva, die beginnen Gott nicht mehr zu vertrauen und so. Aber das Ganze ist im Kontext des Lebensatem Gottes. Das heißt, Gottes erster Plan ist nicht lauter Gebote und Verbote zu geben, sondern sein erster Plan ist, uns mit seinem Lebensatem zu erfüllen. Ich bin gekommen, dass sie Leben haben und es in Fülle haben. Und dieses Leben kommt uns gerade durch den Heiligen Geist. Er schenkt uns die Fülle seines Geistes. Der Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns geschenkt worden ist, sagt Paulus. Und er möchte uns zu einer Fülle an Leben bringen. Für uns Christen ist es ja auch so, dass was wir am Karfreitag dann feiern werden, ist ja nicht nur die Vergebung unserer Schuld, die Gerechtigkeit, von dem dann Paulus in der zweiten Lesung heute sprechen würde, sondern es ist eine Umwandlung des Menschen. Es ist eine radikale Umformung seines inneren Lebens. Es ist ein neues Herz ihm zu schenken, wirklich. Es ist nicht nur einfach eine äußere Sache, dass irgendwie so Art deckenmäßig über uns drüber gestülpt wird, dass Gott unsere Hässlichkeit nicht anschauen muss, sondern er verwandelt uns von innen her. Das ist sein Plan. Und jetzt haben wir halt das, also dieser Lebensatem, der da kommt und der die Fülle seiner Gnade schenken möchte. Wir merken das auch. In der zweiten Lesung heißt es, so werden erst recht alle, denen die Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit ein neues Leben haben. Nicht? Die Gabe und die Gerechtigkeit, die Gabe immer ein Name für den Heiligen Geist. Und dann haben wir das, was wir gerade hier haben. Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt. Lukas ist noch extremer. Er sagt, der Geist expulit eum in desertum. Der Geist hat ihn in die Wüste hinaus katapultiert sozusagen. Sehr starke Worte. Nicht? Jesus wird vom Geist sozusagen hineingedrängt in die Wüste. Er muss in die Wüste. Man fragt sich ja, warum muss er in die Wüste? Ja, weil dort in der Wüste das Volk Gottes eben Nein gesagt hat zu Gott. Sie waren nicht treu zu seinen Verheißungen, sie haben nicht mehr auf sein Wort gehört. Und jetzt, nochmal, wer ist der Geist? Der Geist ist die Liebe Gottes. Und die Liebe drängt ihn in die Wüste hineinzugehen. Sie drängt ihn in die Wüste hineinzugehen, um uns dort herauszuholen, uns Menschen, um uns ins gelobte Land, in die Freiheit zu bringen, hineinzuführen. Und was er dort machen möchte, und vielleicht hier ein kleiner Gedanke, das mir vorher kam. Als ich über Aufbruch nachdachte, kam mir auch eine Moment, ihr werdet das alle nicht erinnern, weil ihr alle noch so jung seid, aber in 2001, als der 11.09., als September, eines der Flugzeuge, nicht das jene, das dann halt irgendwo in ein Feld gelandet ist oder eingestoßen ist, niemand wirklich so, also hat über die anderen drei Flugzeuge geredet, aber nicht über das so viel. Nicht, als sie mitbekommen haben, einige haben im Nachhinein herausgefunden, dass ein paar Leute, die Hijackers, haben die Leute hinten in ein Flugzeug hineingepusht, nicht, dass sie hinten sein würden. Und sie haben dann begonnen, aber einige, also versteckt mit Freunden zu telefonieren. Und sie haben gehört, dass inzwischen ein Flugzeug in ein World Trade Center hineingeflogen ist, dass irgendwas war mit dem Pentagon. Und sie merken, aha, jetzt wissen wir es auch mit diesem Flugzeug, was die wahrscheinlich da vorhaben. Und sie haben dann gesagt, okay, wir werden versuchen, die Hijackers nach vorne zu gehen, sie zu überwältigen. Wir wissen auch nicht, wie dieses Flugzeug zu landen ist, aber das nächste Ziel, da wird es nicht hineinfliegen. Wir würden dieses Flugzeug vorher in den Boden hineinschießen. Und das Letzte, was man hört am Telefon von denen, ist, let's roll. Let's roll. Also mutige Leute, nicht? Also, wie würde man das Wort wörtlich übersetzen? Beginnen wir zu rollen, hört sich nicht sehr gut an auf Deutsch. Vielleicht waren sie sehr dick. Also, Gott, nach vorne rollen. Nicht? Aber das heißt, dieses Let's Roll oder das vom Papst Johannes Paulus II., auf lass uns gehen, ist ein Zitat von Jesus kurz vor seinem Leiden, nicht? Er hat Ober gemacht und er geht jetzt Richtung Kreuz eigentlich. Lass uns gehen, das ist die gleiche Idee. Let's roll. Let's roll, guys. It's time to roll. Und das heißt, es ist interessant, der Geist führt jetzt Jesus nicht in etwas, also in einen Urlaub hinein. Nicht? Der Aufbruch heißt nicht immer, das wird jetzt Richtung etwas super geniales, urlaubmäßiges sein am Anfang. Sondern er führt uns in die Wüste. Und ich denke halt, das ist also der Schlüssel, diesen ganzen Sonntag zu verstehen, was uns dieser Sonntag, also heute Abend, Vorabend vom Sonntag und morgen, über dieses Thema Aufbruch sagen möchte, finde ich, ist hier in diesem Punkt. Nicht? Der Geist drängt ihn in die Wüste. Das heißt, warum macht Jesus das? Nicht? Was passiert in der Wüste? Er hat drei Versuchungen dann nachher. Und diese drei Versuchungen sind die Versuchung, ein Easy Fix zu haben. Das heißt, sein Erlösungswerk zu schaffen, indem er jetzt groß auftritt und Brot verteilt an alle Leute oder indem er Anerkennung bekommt, indem er sich runterschmeißt vom Tempel und nichts wird dann passieren. Alle Leute werden sagen, hey, du bist so cool und so großartig und so wunderbar. Oder indem er ihm die Versuchung der Macht gibt, ich gebe dir Kontrolle über alles. Und Jesus wählt aber einen anderen Weg. Und warum? weil er eben nicht nur eben äußerlich den Menschen heilen will, sondern weil er sein Herz verändern möchte. Er möchte sein Herz erobern. Und das kann er nur tun, indem er ihn liebt, indem er ihn nicht zwingt, indem er seine Freiheit lässt, indem er seine Freiheit nicht irgendwie versucht zu verbiegen oder irgendwie zu manipulieren, sondern indem er sozusagen sich selbst in die Wüste begibt, in die tiefste Abgrund des menschlichen Daseins und seine Probleme und seine Schwierigkeiten, überall dort, auch in meinem Leben möchte er ja hineinkommen, wo nichts weitergeht, wo ich Probleme habe, wo ich, weiß nicht, in meine Beziehung, in meinen Job, in meine Studium irgendwie, ich finde es halt nicht, da geht irgendwie nichts weiter und oder irgendwie eine besondere Tugend, an der ich gerade arbeite und das scheint, ich habe mich so oft versucht und es geht aber nicht weiter. Und da hinein möchte Jesus hineinkommen, in den tiefsten Abgrund unseres menschlichen Erbarmens und Unzulänglichkeit und da sein mit uns erstmal, unser Herz zu erobern dort. Und deswegen kann er nicht mit Macht kommen, mit Kontrolle kommen, mit Anerkennung und ein so großes Wunder tun, dass das Einzige, was du tun kannst, ist, ja, okay, wir haben eh keine andere Wahl, wir müssen dich annehmen als unser Messias und Herr. Sondern er nimmt den kleinen Weg, er kommt sehr, sehr leise in unser Herz hinein. Und das kostet, nicht? Wie wir alle wissen, lieben tut manchmal ziemlich weh. Aber wenn ich liebe, ist das auch nicht so wahnsinnig ein Problem, weil es nicht mehr wirklich um mich geht, sondern denjenigen, den ich liebe. Aber das braucht auch diese Bereitschaft, in die Wüste eben zu gehen. Und das heißt, also wir werden eingeladen, diese Fastenzeit aufzubrechen, aber ordentlich aufzubrechen. Und das heißt jetzt nicht nur irgendwie ganz schnell, okay, ich bete 3 Grüße heißt du Maria und gehe ein paar Mal in Messe und ich mache irgendwelche äußerlichen Handlungen und dann ist es getan, dann bin ich ausgebrochen. Nein, wir wollen nicht ausbrechen einfach, sondern wir wollen aufbrechen auf einen Weg der inneren Umwandlung unseres Herzens. Dass wir zu dieser Größe geführt werden können, das werden wir nächste Woche betrachten, die Verklärung, nicht interessanterweise, dass die Kirche uns nächste Woche vorschlägt, in der Fastenzeit, Verklärung Jesu oben auf dem Berg, weil das unser Ziel ist, nicht die Verklärung des Menschen, die Größe des Menschen, zu das wir berufen sind. Aber das heißt auch, die Bereitschaft anzupacken. Genau, und dann kommt halt, also es gibt den Geist heute, aber die ganze Sache heute ist irgendwie immer dieses Kampf zwischen Geist und Schlange, irgendwie. Geist und der Schlange in der Wüste. Nicht? Das ist dieser Schlachtplatz, also Johannes Paul II. Sagt, das Herz ist das Schlachtfeld zwischen Egoismus und Liebe. Das Herz ist das Schlachtfeld zwischen Egoismus und Liebe. Toller Gedanke. Und wir merken das, glaube ich, auch, weiß nicht, wie soll ich gehen, ich merke das, also dass immer wieder die Versuchung da ist. Nicht? Darauf sagte die Schlange zur Frau, nein, er werde nicht sterben, ihr werdet wie Gott. Die Schlange, die dann kommt und sagt, nicht, du musst entscheiden, was dich glücklich macht. Vertrau nicht auf diesen Gott. Du musst dich abkapseln von dieser Beziehung zu diesem Gott, und weil du weißt besser. Nicht? Der ist ein Tyrann, der möchte dein Leben schwer machen, der weiß nicht, wo er falsch aufgewachsen ist oder so, dieser Gott, aber glücklich möchte er mich auf keinen Fall machen. Nicht? Und wenn ihr überlegt, jede Sünde ist doch immer das, oder? Es ist immer ein Mangel an Vertrauen im Vaterherz. Wir vertrauen nicht wirklich, dass er ein guter Vater ist, sondern ein tyrannischer Vater vielleicht. Nicht? Irgendwie, sage ich die Wahrheit oder sage ich nicht die Wahrheit? Ja, und dann merke ich immer diese Stimme, die sagt, hey, sag die Wahrheit. Und ich merke, na, ich vertraue nicht wirklich, sagt es nicht, also mit meinen Worten, aber letztendlich, was ich sage ist, Herr, was du sagst, ist gut, ist eigentlich schlecht für mich in diesem Augenblick. Und was du sagst, ist schlecht, ist eigentlich gut in diesem Augenblick. Und deswegen nennen wir Gott fast einen Lügner, nicht, in diesem Moment. Und deswegen ist diese Adam-und-Eva-Geschichte eigentlich ein Paradigma für all of human dysfunction. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagen würde. Alle menschliche Dysfunktion.
Nee. Alles, was falsch läuft.
Alles, was falsch läuft. Nicht? Alles, was falsch läuft, ist gerade in diese Dinge da verbunden. Dieses Mangel an Vertrauen, dass wir da jemand haben, der uns herausruft aus der Wüste in die Freiheit hinein. In die Freiheit der Kinder Gottes, wie Paulus es sagt. Ja. Nicht irgendwie, du bist die Quelle der Wahrheit, du bist die Quelle, du musst entscheiden, was gut und böse ist. Vertrau nicht auf diesen Gott. Und Jesus, der das sieht und sieht mein Kampf und so in diese Sache, nicht zwischen in diesem Schlachtfeld, und der kommt in unsere Wüste und uns immer wieder versucht zu erobern und zu sagen, hey, ich möchte dir helfen, da rauszukommen. Nicht? Die Wüste ist eben Ort des Aufbruchs. Und ich möchte vielleicht euch vorschlagen, in dieser Woche, also wenn nichts anderes irgendwie rübergekommen ist in diesem ersten Impuls heute, ist, dass Aufbruch hat mit Wüste zu tun. Also wirklich tiefer Aufbruch hat mit Wüstenerfahrung zu tun. Wo es nicht immer einfach ist, wo es nicht immer leicht ist, wo es ein echtes Ringen auch geht um eine innere Freiheit, weil es um unser Herz geht. Und unser Herz können wir nicht auf heute oder morgen ändern. Nicht der größte Aufbruch des Menschen ist zu seiner eigenen Größe. Dass er nicht unter seiner Würde lebt, dass er nicht unter seiner Berufung lebt, zu was für eine Größe er eigentlich gerufen ist. Und das braucht Zeit und das sollte uns nicht frustrieren, sollte uns nicht entmutigen, wenn wir merken, ich bin noch nicht da, wo ich möchte. Es ist noch eine Weile hin bis zu diesem gelobten Landding. Aber dass wir uns entscheiden, ja, ich mache mich auf diesen Weg und ich vertraue voll auf diesen Geist, der mir ja helfen will, der eine Kraft Gottes ist. Und deswegen möchte ich euch vorschlagen, vielleicht ein bisschen das Praktische als eine praktische Schlussfolgerung irgendwie zu machen. Vielleicht könnten zwei praktische Dinge sein, oder drei Dinge sein für diese Woche. Das eine ist, Fastenzeit ist immer wieder mal ein Moment, glaube ich, um zu leben aus dem Wort Gottes. Aber in Alleluja war es Alleluja. Oh, ich habe das Wort gesagt. Also in dem Dings, was normalerweise mit H beginnt, heißt es, nicht nur vom Brot lebt der Mensch, sondern von jedem Wort aus Gottes Mund. Dass wir die Heilige Schrift wieder diese Fastenzeit zu Herzen nehmen. Dass wir Zeit nehmen, das Wort Gottes zu lesen, die Bibel zu lesen. Nicht? An apple a day keeps the doctor away, sagen wir auf Englisch. Nicht? A capital a day halt den Krampus weit entfernt, irgendwie so. Aber mein Vorschlag ist, wenn ihr nicht die Gewohnheit habt, und wenn ihr sagt, ein Kapitel mache ich eh schon jeden Tag, dann macht halt zwei. Aber ein bisschen Zeit zu nehmen mit dem Wort Gottes, weil der Heilige Geist dort uns drängt, weil er spricht die ganze Zeit durch sein Wort. Und er möchte uns drängen, er möchte uns unsere eigene Größe führen, er möchte uns zum Aufbruch führen. Und das zweite ist das Thema, ja, was eh schon viele promoten in dieser Zeit natürlich, ist es Fastenzeit. Also Fastenzeit hat mit Fasten zu tun. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, also ich entdecke auch das Fasten für mich tiefer und neuer in den letzten Jahren und merke, was für eine Kraft in den Fasten ist. Weil es uns irgendwie freier macht, auch innerlich, weil es uns offener macht irgendwie, weil es unseren Geist auch irgendwie befreit oder freier macht, zugänglicher ist für das Wort Gottes, das in uns wirken möchte. Und vielleicht wäre auch da eine Idee, ein bisschen zu überlegen. Also nicht das typische, okay, ich esse gerne Schokolade und trinke kein Bier. Ich meine, also ein bisschen mehr wäre vielleicht nicht schlecht. Also einmal zu besuchen. Ja? Obwohl, ich würde auch da niemand irgendwie zu nahe treten, weil ich glaube, manchmal, man redet hier so salopp daher von hier vorne, aber wer weiß, wie schwierig, vielleicht ist jemand, der Bier aufgibt für Fastenzeit, ist es so schwer für ihn, vielleicht ist es ein viel größeres Opfer als jemand, der, keine Ahnung, nur vom Saft lebt für 40 Tage. Also es ist halt schwer zu, aber was ich halt euch vorschlagen möchte, ist, geht ein bisschen über eure Komfortzone hinaus. Nicht? Greatness begins beyond our comfort zone. Nicht? Auf der anderen Seite der Komfortzone ist die Größe. Und ja, und da, weiß nicht, der Geist, wenn wir das kombinieren mit Gebet, dann passiert einfach irgendwie viel. Weiß nicht wieso, aber ist einfach so. Ich glaube, kann jeder bestätigen, der versucht, das zu machen. Das ist eine ganz besondere Kraft da drin. Ja, und dann ein letztes ist dieses Hinhören auf die Eingebung des Heiligen Geistes. Nicht? Diese leise Stimme, die immer wieder sagt, ruf den doch mal an. begrüßt doch mal den Bettler da drüben, gebt den doch mal ein Lächeln, sitzt ein bisschen gerade, nicht jetzt ihr jetzt meine ich, aber zum Beispiel jetzt in ein kleines Opfer für die Fastenzeit, wenn ich bete oder so, das nicht, also nicht immer horizontal deine komplett beten, weil du weißt, du wirst schon einschlafen, wenn du nicht, also der Heilige Geist redet die ganze Zeit zu uns, nicht, sei ein bisschen netter und so, komm aus dir heraus, er redet. Und ich denke, also er ist ja, weil er die Liebe ist, zwingt er ja nicht. Und er drängt Jesus in die Wüste, aber sehr, manchmal unglaublich sanft und leise und nicht fordernd, weil er ja unsere Freiheit respektiert. Nicht? Aber wenn wir beginnen, ihm mehr Raum zu geben, wir merken immer mehr, wie das so ein Tornado wird, das Ding. Nicht? Wie wir immer mehr geleitet werden von der Liebe. Wie die Liebe immer mehr Einfluss hat in unserem Leben. Und uns immer mehr zum Aufbruch und immer mehr Aufbrüche in unserem Leben dann auch führen möchte. Also beten wir füreinander in dieser Messe. Nachher, wenn jemand möchte, beim Ausgang, nachdem ihr euer super gegessen habt, es gibt beim Ausgang so wieder, bei dieser Predigtserie wollte ich mal wieder beginnen, einen Fragebogen mitzugeben auf dem Weg, wenn ihr wollt. Es gibt so einen Fragebogen beim Ausgang, hoffentlich genügend für alle. Und es gibt auch so eine kleine Visitenkarte, wo hinten drauf steht, für jeden Tag der Woche ein Bibelzitat aus den Lesungen von diesem Wochenende. Vielleicht ein kleiner Vorschlag, dass man vielleicht diese Bibelzitat dich besonders begleitet an dem Tag.